Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo und herzlich willkommen, einen schönen Tag wünsche ich euch. Heute bin ich im Gespräch mit Kieran Schneider. Er wohnt im schönen Ilsenburg im Harz und hat bis dato in einem Walzwerk gearbeitet. Inzwischen hat er seine eigene Bäckerei aufgemacht und zwar im ururgroßelterlichen Haus, das eine Bäckerei enthielt, die vor einigen Jahren geschlossen wurde. Wie es dazu kam, was ihn vom Walzwerk zum Bäckermeister gebracht hat, das wird er uns gleich erzählen. Hallo Kieran.
Hallo Lutz.
Wir treffen uns sozusagen direkt neben oder über der Backstube. Du hast gerade erzählt, du bist gerade in deine Wohnung gelaufen, glaube ich, die über der Backstube ist. Ich bin gerade in mein Büro gelaufen, das neben der Backstube ist.
Ja.
Und ich vermute, du hast vorbereitet gerade eben für später.
Für morgen, ja.
Für morgen.
Ja.
Und heute bist also du quasi durch. Oder gibt's heute nichts, weil Montag ist?
Doch, ich muss auf jeden Fall noch viel im Büro machen. Buchhaltung. Ein paar E-Mails beantworten. Und Ende des Monats muss ich immer viel Lohn überweisen. Gott sei Dank. Und ja, also ich wohne auch ja oben drüber, so wie du. Es ist ein altes Haus, Backstube ist unten drin und oben drüber ist unsere Wohnung.
Also quasi, wenn man es mal kurz fassen will, so wie früher.
So wie früher, ja, genau.
Ja. Und das meine ich richtig ernst und du auch, weil du bist in der Backstube beheimatet, die deine Urgroßeltern waren es, glaube ich, gegründet haben, oder?
Urgroßeltern.
Sogar noch ein Ur mehr.
Ja, genau.
1914 habe ich gelesen.
1914, genau. Heinrich Kälber ist mein Uropa und der hat die ja gegründet, genau.
So, nun ist ein weiter Weg von 1914 nach 2023.
Ja.
Und zwar einer, der nicht ganz so geradlinig verlief. Du bist nicht von Haus aus im Bäckerhandwerk gelandet, sondern warst im Metallhandwerk.
Genau, ja. Also, ich habe Abi gemacht 2011 und da war unsere Bäckerei halt noch auf. Und da waren meine Großeltern ja so kurz in den letzten Zügen vor der Rente sozusagen. Und ja, ich war halt 18. Ja, und damals war der Plan noch nicht so da, dass irgendwer die Bäckerei direkt übernimmt. Weil meine Großeltern das auch keinem so aufbürgen wollten. So nach dem Motto, du musst das jetzt machen, irgendwie du bist jetzt an der Reihe. Mhm. Und ja, so wie viele wusste ich dann damals als junger Mensch nicht direkt, was man so will vom Leben oder was man sich so vorstellt. Bin dann erst zur Bundeswehr 2 Jahre und dann hab ich hier in Ilsenburg bei uns in einem großen Stahlwerk klassische Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht und hab dann da auch, ja, wie lange habe ich da gearbeitet? 7 Jahre, 8 Jahre, genau.
Ja, ich muss kurz einfügen, Ilsenburg ist ein beschauliches Städtchen sondern im Harz.
Ja.
Ilsenburg selbst war ich noch nie, aber ich kann den Harz sehr empfehlen als Ausflugs- und geologischen Lernort. Ich als Geologe mag den Harz wohl sehr.
Okay.
Aber auch bäckerisch, also nach Ilsenburg sollte man dann fahren. Das ergibt sich hoffentlich im Laufe dieser Podcast-Folge, sollte man auf jeden Fall mal bei Kieran vorbeischauen. So, du bist im Metall gelandet. Was hat dich denn dann dazu geführt, umzuschulen auf den Bäcker?
Tja, es war ja so, dass die Bäckerei dann geschlossen hat. Also meine Großeltern haben die Bäckerei zugemacht. Wir haben noch 100 Jahre gefeiert 2014. Und dann 2016 sozusagen in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Und ich glaube, dass dann für meine Großeltern nach wirklich jahrzehntelanger harter Arbeit sie auch irgendwo froh waren, dass es erstmal zu Ende war. Sie mussten das dann, glaube ich, erstmal ein bisschen sacken lassen. Und ja, dann war halt das Haus da und halt diese Backstube unten drinne mit einem Laden und so weiter. Und dann ging das halt irgendwann vor ein paar Jahren los, dass wir eben dann ja so ein bisschen darüber sinniert haben, ja, was wird denn mal alles aus allem, ja, was wird aus dem Haus, was wird aus der Bäckerei? Ja, und da war es eigentlich, glaube ich, mein Opa, der dann gesagt hat, na, das Beste wäre eigentlich, wenn du nochmal Bäcker lernst und die Bäckerei wieder aufmachst. Und dann war ich mit meiner, damals war es meine Freundin, jetzt mittlerweile ist es meine Frau, haben wir darüber so nachgedacht und auch mit meinen Eltern und mit allen, Ja, und dann ist es halt so über ein paar Wochen, Monate gereift und dann haben wir dann gesagt, gut, dann ziehen wir es jetzt durch. Dass ich nochmal umschule.
Und dann hast du von null auf nochmal die Ausbildung gemacht oder konntest du schon ein bisschen auf das aufsatteln, was du an Grundlagenthemen zumindest, also Mathe etc. in deiner ersten Ausbildung schon gehabt hast?
Nee, das war ja ein kompletter Bruch. Also ich habe ja dann damals meinen Job gekündigt, habe mir vorher halt eine Lehrstelle gesucht und bin dann richtig von null auf da rein, ja. Mhm.
Bist du in der Region geblieben oder bist du ganz woanders hin für die Ausbildung?
Nee, die Ausbildung habe ich im Nachbarort gemacht, in Wernigerode. Mhm. Und also ich wäre natürlich auch weiter weggefahren, aber das war für mich dann die nächste Adresse. Und da könnte ich es ja gleich im Nachbarort machen, da könnte ich halt auch zu Hause bleiben, ohne mich großartig zu verändern, was meinen Wohnort angeht. Deswegen habe ich das, genau, gleich im Nachbarort gesucht dann.
Und das ging dann über die klassischen 3 Jahre oder hast du verkürzt?
Ich habe verkürzt. Also dadurch, dass man vorher Abitur gemacht hat, kann man ja dann verkürzen. Warum auch immer, ob das Sinn macht, das sei dahingestellt, aber das ist halt die Möglichkeit. Und habe dann quasi auf 2 Jahre, konnte ich dann verkürzen, habe ich dann 2 Jahre nur die Lehre gemacht. Ja. Mhm.
Und dann, wie ging es weiter? Gleich den Meister hinterher oder hast du erstmal ein bisschen
geschaut? Nee, ich habe gleich, ja, also ich war fertig, war ich im Januar und im März ging dann gleich die Meisterschule los. Also hatte ich dazwischen quasi 6 Wochen, nach Freizeit nicht, da habe ich schon angefangen, die Backstube so umzubauen und dann bin ich quasi direkt in die Meisterschule gegangen, ja.
Ja, in welchem Jahr bewegen wir uns eigentlich?
Das war 2000, was war letztes Jahr? 22.
22 erst?
Ja, letztes Jahr.
Also ganz frisch quasi.
Ganz frisch, ja, genau.
Ganz frisch. Mitten in Corona auch noch, ne? Da gehört ja dann auch ein bisschen Mut dazu, einen neuen Betrieb zu eröffnen.
Ja, also das war ja so das Ding, als wir uns dafür entschieden haben, war ja 2019, sage ich mal. Da war die Welt auf jeden Fall noch ein bisschen anders. Mhm. Gerade was dann vor der Pandemie war und auch was jetzt mittlerweile mit dieser ganzen Energiekrise ist. Aber wir haben uns dann einmal dafür entschieden und dann war der Ball am Rollen und da konnten wir auch nicht mehr zurück. Also es wäre auch irgendwie blöd gewesen zu sagen, gut, aufgrund der Pandemie und aufgrund der Energiekrise machen wir es jetzt doch nicht. Also wenn, dann ziehen wir es halt durch. Ja. Mhm.
Wie es angelaufen ist, reden wir gleich noch drüber. Was mich gerade beschäftigt, ist die Frage, wie deine Großeltern gebacken haben, also gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, so wie du jetzt im Grunde auch bäckst, also ganz naturbelassen mit Sauerteig, ohne Backmittel und so weiter, habe ich mir sagen lassen von demjenigen, der dich empfohlen hat für den Podcast. oder war das dann schon so eher der, ich nenne es jetzt mal klassische Bäckereibetrieb, den es auch nach der Wende im Osten immer mehr gegeben hat, wo dann zumindest für Teile des Sortiments weniger auf die eigenen Rezepturen gesetzt wurde, sondern auch Vormischungen, Fertigmischungen, Backmitteleinsatz und so weiter. Also bist du da sozusagen noch aus der ganz traditionellen Schiene gekommen, was die Erfahrung angeht von deinen Großeltern, oder hast du ziemlich viel umwerfen müssen?
Nee, ich war genauso weiter, weil als mein Opa damals die Bäckerei von seinem Schwiegervater quasi übernommen hat, also von meinem Uropa, ging das auch relativ von jetzt auf gleich, weil mein Uropa damals krank geworden ist und da wurde die Bäckerei auch relativ zügig übernommen und so wurden dann auch die Rezepte einfach so weitergeführt und auch die Art und Weise des Backens. Und das war ja klassisch auch aus den Jahrzehnten davor übernommen, halt ganz normal, was heißt normal, also normales Backen mit Natursauerteigen, Langzeitführungen und auch, es gab ja früher keine Fertigmischung und so wurde das dann auch weitergeführt bis zum Ende.
Das heißt, keine große Umstellung? Wie sah es dann an der Berufsschule aus? Bist du da mit einer anderen Welt konfrontiert worden oder ging das quasi so weiter? Und vor allem, in welcher Gegend warst du auf der Berufsschule und auch Meisterschule?
Also, was so die, wie soll man das sagen, die Philosophie des Backens angeht oder so die Technologie des Backens, muss ich sagen, dass die Berufsschule da eigentlich sehr, sehr gut war, weil du kriegst das wirklich noch vermittelt, dass es eben für das Brot und für das Endprodukt viel, viel besser ist, eben wirklich naturbelassen zu backen, mit Sauerteigen, mit Vorteigen, Langzeitführung, indirekte Teigführung. Also das kriegt man wirklich schon beigebracht. Also da ist es nicht so, dass man Tüte auf, Wasser rein und fertig. Das ist wahrscheinlich dann in den meisten Bäckereien Praxis heutzutage, aber das Wissen wird immer noch so vermittelt. Also das war wirklich sehr, sehr gut. Ja.
Und da warst du in der Harzer Gegend,
aber
in der Berufsschule. In Stendal. Ah, in Stendal.
Berufsschule Stendal, ja. Mhm. Genau. Also das war wirklich gut und auch in den Lehrbüchern, die man so kriegt als Lehrling da oder als Auszubildender, ist das wirklich Usus und wird auch so vermittelt. Also das ist echt nicht schlecht, wirklich nicht. Mhm.
Und die Meisterschule, wo war die?
Die war in Potsdam. Das war Institut, im Institut für Getreideverarbeitung
heißt das. Die machen, am IGV, ja.
Ja, IGV, genau. Und die machen ja schon seit, was weiß ich, wie vielen Jahren Meisterausbildung und da.
Ja, da gehe ich auch mal von aus, dass die sozusagen die Philosophie fortgesetzt haben, die du in der Berufsschule kennengelernt hast.
Definitiv.
So wie ich das IGV kenne.
Ja, auf jeden Fall. Also, ja, kann ich nur bestätigen. Ja. Da selbst, die übertreiben es ja selbst beim Kuchenteig, sage ich mal, ja.
dann kann ich nur sagen, Glück gehabt. Ne, weil das ist tatsächlich nicht der Durchschnitt der Berufsschulen und Meisterschulen. Das kann ich jetzt nach den vielen Folgen der Quereinsteiger Podcast schon sagen. Aber umso besser für dich und alle, die da lernen durften und dürfen.
Ja.
Dass das so vermittelt wird.
Also ja, gerade wenn man sich darauf, also dafür so interessiert und auch ein Ziel vor Augen hat, ist es ja umso besser, das da mitzunehmen. Wenn du die Ausbildung nur machst, um eine Ausbildung zu haben, bringt es dir jetzt nicht so viel, aber wenn du dich wirklich dafür interessierst und da auch, dann war das wirklich schon, also sowohl Berufsschule als auch Meisterschule wirklich sehr, sehr gut. Mhm.
Hast du denn irgendwann mal überlegt, nach der Berufsschule oder nach der Meisterschule erstmal auf so eine Art Walz zu gehen und noch andere Betriebe kennenzulernen in Deutschland oder im Ausland? Oder war gleich klar, jetzt habe ich den Titel in der Tasche, jetzt mache ich auch meine Bäckerei auf?
Ich hatte tatsächlich die Möglichkeit, für 6 Wochen nach Teneriffa zu gehen. Und ich kann dir auch gar nicht mehr sagen, ich muss jetzt mal ganz tief überlegen, wie da der Kontakt überhaupt zustande kam. Es war, glaube ich, über eine Kollegin aus meiner Ausbildung, die hat auch mal auf Teneriffa gearbeitet. Die war auf Fuerteventura, ist auch egal. Und da ist auch ein Bäckermeister in einem großen Clubhotel, Resort irgendwo. Und die suchen halt auch immer hauptsächlich, also gerne Bäcker aus Deutschland, Österreich, die da mal für ein paar Wochen, Monate arbeiten, ein bisschen Erfahrung reinbringen, Erfahrung sammeln. Und da hat mir wirklich leider dann die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht, dass die Einreise dann so beschränkt war und dass das Hotel dann auch zu war, dass das dann leider nicht geklappt hat. Also das hätte ich noch gemacht vor der Meisterschule gerne, ja.
Ja, insofern ging es bei dir gleich los. Die Frage ist, was heißt gleich? Du hast ja eine relativ alte Bäckerei übernommen mit einem auch alten Ofen. Ich glaube, ich habe gelesen von 1986. Gab es noch großartige Umbauten oder auch von aus Sicht des Amtes, das ja die Hygiene kontrolliert? Und wenn die Bäckerei einmal zu war, gelten ja im Grunde andere Regeln, nämlich die aktuellsten, als wenn Bestandsschutz besteht. Wie sind da deine Erfahrungen gewesen?
Wir haben ja noch bevor ich die Lehre, glaube ich, angefangen habe oder so, ziemlich am Anfang, habe ich schon mal mit dem Hygieneamt und im Gewerbeaufsichtsamt Rundgänge gemacht in der alten Bäckerei und hat sich halt ziemlich schnell herausgestellt, so wie du sagst, dass wir eigentlich da einen kompletten Rundumschlag machen müssen. Ob das notwendig ist, war bei der einen oder anderen Sache, sei mal dahingestellt, das kann man, aber wir mussten wirklich, also wenn man die Bäckerei vorher kannte und sie jetzt kennt, dann kennst du das eigentlich nicht wieder. Also wir haben wirklich kernsaniert, von Grund auf das ganze Ding auf den Kopf gestellt, haben angebaut und ja, also im Prinzip sind 95% der Bäckerei sind eigentlich neu geworden oder mussten neu werden. Ja.
Und die anderen 5% sind der Ofen.
Ja, genau, Gott sei Dank. Ja, also wie soll ich das sagen? So, allein der Bauantrag, den wir gemacht haben, ja, der dann in 5-facher Ausführung und in 10-facher Ausführung überall hingehen muss, der ist so unendlich dick, dieser Ordner. Das ist Wahnsinn, das kann man sich nicht vorstellen, ja. Das geht dann vom, was weiß ich, Hygienekonzept übers Lüftungskonzept, über was weiß ich, Sondergenehmigungen. Wir hatten zum Beispiel, wir haben neue Toiletten eingebaut und Umkleideräume und die Mindesthöhe dafür sind 2,40 Meter und wir hatten 2,38 Meter nur erreicht, dadurch, dass es halt auch ein altes Haus ist und irgendwann das Maximum einfach erreicht ist. Dann musste ich halt für diese 2 Zentimeter alleine da diese Sondergenehmigung, das waren, glaube ich, 12 Seiten Antrag. Und ja, dann weiß ich nicht, dann hatte ich auch die Artenschutzbehörde hier, die das ganze Haus durchkämmt. Die haben irgendwelche Schwalbennester gesucht, irgendwelche Greifvögelnester, Motten, Schmetterlinge, was ja auch alles gut ist. Also ich habe nichts gegen Artenschutz, ja, ich bin auf jeden Fall pro. Aber da geht ja erstmal so ein bisschen, weiß ich nicht, denkt man immer so, oh, jetzt kommt hier die Artenschutzbehörde, jetzt ist hier alles hin, ja, die machen hier Baustoffe, die irgendeine Motte finden oder irgendein Lorch oder was weiß ich. Also das war schon heftig, also der ganze Umbau, das war schon kräftezehrend, ja.
Mhm. Aber es hat dann doch nicht so lange gedauert, ne? Wenn du sagst, du hast im letzten Jahr erst deine Ausbildung beendet. Oder habt ihr das parallel oder im Vorlauf schon angegangen?
Ja, das ist ja das Ding, wie man's macht. Also theoretisch hätten wir erst anfangen dürfen, wenn wir die Baugenehmigung bekommen hätten, ja.
Mhm.
Aber dieser Bauantrag, diese Baugenehmigung, das hat ja, ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat, über ein Jahr, dass halt irgendwann mal wer gesagt hat, ja, Baugenehmigung, jetzt könnt ihr anfangen. Und jetzt mal unter uns gesagt und unter allen Hörern, wir haben natürlich schon vorher angefangen, weil du kannst darauf nicht warten. Also Wenn du auf die Ämter wartest, kannst du dich einbuddeln, hast du verloren.
Ja. Das geschieht dann auf eigenes Risiko, ne? Wenn der Bauantrag dann anders hätte gelautet, dann hättet ihr im Zweifel rückbauen müssen, aber Glück gehabt, würde ich sagen, ne?
Ja, Glück gehabt, ja. Also wie gesagt, du kannst darauf nicht warten. Da sind so viele Ämter und Behörden dazwischen. Das ist so langwierig, das ist Wahnsinn. Also da musst du dann einfach, ja, das durchziehen, ja.
So, das Einzige, was du beibehalten hast, oder fast das Einzige, hast du gesagt, ist der Backofen. Stammt der wirklich aus dem Jahr 1986?
Ja.
Also fast so alt wie ich. Und wie du ja auch, ne?
Ja, also den haben sie, ja, 1985 haben sie angefangen, den alten Ofen raus, also das ist schon der dritte Ofen, der. Und dann haben sie angefangen, den alten auszubauen und dann wurde der neue reingebaut. Der ist ja richtig ins Haus verbaut. Also ist kein tragendes Element, aber der ist richtig im Haus drinne. Und ja, der ist von 86, genau.
Und das ist ein Elektroofen oder wird der anders betrieben?
Nee, Gas. Gas betrieben.
Ja.
Genau. Also das ist wirklich, der ist komplett aus Stein gemauert, Schamottsteine. Also du backst innen drin auch direkt auf Steinplatte.
Mhm.
Was ja mega geil ist für geiles Brot so.
Mhm.
Ist ein bisschen eigenwillig, muss man lernen, mit umzugehen. Es ist halt nicht so, dass man es reinschiebt und dann nach 20 Minuten holt man es raus. Aber ja, der ist noch drin, genau.
Wie viel Brote kriegst du denn rein? Also wie ist die Backfläche? Ich sehe drei Etagen auf dem Foto, aber...
Genau. Also ich habe drei Herde mit drei Bahnen. Und jetzt, wenn ich nachts einen großen Mischbrotteig mache, wie viel Brote kriege ich da rein? Ich glaube, 75 Stück sind es.
Mhm.
Ja.
Jo, da, wenn du gerade Mischbrotteig sagst, dann reden wir doch vielleicht auch gleich mal über dein Sortiment. Das ist wahrscheinlich etwas schlanker als in den klassischen Bäckereibetrieben, nehme ich an.
Auf jeden Fall. Hm.
Was bäckst du denn im Durchschnitt?
Was meinst du jetzt, Mengen oder an Sorten?
Nö, an Sorten. Also die Mengen kannst du auch dazu nennen, wenn du magst, aber die Sorten sind interessanter.
Ja, Sorten, also wir haben zwei Standardsorten, die haben wir jeden Tag. Das ist unser Hausleib, also quasi ein klassisches Roggenmischbrot mit einem Roggensauerteig und einem Weizensauerteig. Und dann haben wir ein Harzer Köhlerbrot, nennt sich das. Das ist ein reines, also es ist halt ein klassisches Vollkornbrot aus Roggenvollkorn, Dinkelvollkorn mit versäuertem Roggenschrot. Da steht der Sauerteig 48 Stunden, das ist richtig schön durchquellt und versäuert. Und die beiden Brote haben wir jeden Tag. Und dann haben wir jeden Tag nochmal... Je nach Wochentag ein spezielles Spezialbrot für den Tag, also für Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, ja.
Mhm. Und backt ihr nachts oder backt ihr tagsüber?
Oder beides? Also wir fangen meistens um 2 Uhr an. Mittwochs, Donnerstags gönnen wir uns auch mal um 3 Uhr nachts, ja.
Mhm. Also wirklich klassische Bäckerei. Ihr macht morgens den Laden auf und backt in der Nacht.
Wir machen um 6 den Laden auf. Dann habe ich ja noch ein paar Lieferkunden, die morgens beliefert werden wollen. Also da ist schon ein bisschen Zeitdruck.
Mhm. Wie sieht's denn in der Backstube aus? Hast du ganz allein angefangen oder hattest du schon, mal abgesehen von deinen Großeltern, habe ich nämlich auch ein Foto gesehen, die machen ab und an wohl auch noch mit, hast du gleich Personal gehabt in der Backstube und im Laden oder bist du erstmal Einzelkämpfer gewesen?
Nee, Gott sei Dank gleich Personal gefunden. Also ich hatte im Verkauf, habe ich 4 Verkäuferinnen, die von Anfang an dabei waren. Ich hatte einen Bäcker und eine Konditorin und in der Konditorei noch eine, Backstubenhilfe, würde ich mal sagen, ja.
Mhm.
Und weil sie uns am Anfang aber so überrannt haben und der Andrang so stark war, mussten meine Großeltern am Anfang auch mitmachen, weil einfach, wir wären einfach nicht hinterhergekommen. Das war krass. Aber mittlerweile sind meine Großeltern raus schon seit jetzt ja ein paar Monaten, brauchen jetzt nicht mehr so tatkräftig mit mit helfen. Ja, also Personal hatte ich Gott sei Dank von Anfang an und alleine schaffst du das auch nicht. Also das kannst du vergessen.
Ja. Ihr habt also die ganze Woche auf?
Nee, wir haben Sonntag, Montag haben wir geschlossen.
Okay, also auch ganz klassisch. Also wie früher passt da sozusagen?
Wie früher, ja.
Auf jeden Punkt. Du hast gesagt, ihr seid überrannt worden. Ilsenburg ist vermutlich kein so ganz großes Städtchen.
Nee.
Es wird sicherlich auch noch einen anderen Bäcker geben als euch. Wie kam es? War das reine Mund-zu-Mund-Propaganda oder gab es da Multiplikatoren?
Ich sag mal, der Hype war real. Also, dass im Ort bekannt wurde, dass ich dann gekündigt habe, was ja dann riesen so, boah, der hat im Walzwerk bei uns gekündigt. Das ist eigentlich so, das ist eigentlich der Top-Arbeitgeber hier im Umkreis. Also wirklich. Und ich habe mich auch nie gegen das Walzwerk entschieden, sondern für das neue Projekt. Und seitdem das dann klar war, wurde ich eigentlich auf der Straße oder wenn ich irgendwo einkaufen war, überall angesprochen, wann macht ihr auf, wann geht's los? Also da war schon 2 Jahre Vorlauf, waren die Leute schon heiß drauf, würde ich sagen. Und irgendwann bin ich ja dann Social Media mäßig online gegangen und dann hat sich das natürlich nochmal multipliziert und dann, bis dann endlich der Tag da war, dass wir aufgemacht haben und dann ging das los, ja.
Mhm. Gibt's denn irgendwelche Anknüpfungspunkte zwischen deiner Tätigkeit im Walzwerk und der Bäckertätigkeit oder ist es denn das wirklich 2 komplett getrennte Dinge? Also das eine ist abgeschlossen, das andere hat angefangen und du hast keine irgendwelchen Verknüpfungspunkte mehr zu dem alten Beruf.
Na Gott sei Dank sind meine ehemaligen Kollegen irgendwann Freunde geworden, zu denen habe ich noch guten Kontakt, mit denen ich mich auch regelmäßig treffe, aber so von der Arbeit her ist eigentlich die größte Gemeinsamkeit halt die Wärme. Also bei uns im Walzwerk war es auch immer sehr, sehr warm. Und jetzt in der Backstube auch. Und wenn man so Schlosser gelernt hat, kann man natürlich so kleine Instandsetzungsarbeiten am Ofen auch gut mal selber machen, wenn man mal was schweißen muss oder schleifen muss, das ist schon gut, ja. Mhm.
Hast du eigentlich über einen eigenen neuen Ofen nachgedacht, als du angefangen hast, oder sollte es unbedingt dieser sein?
Also meine Investitionskosten waren vorher schon so immens krass hoch, dass so ein neuer Ofen hätte den Rahmen einfach gesprengt, dass ich hätte es mir einfach nicht leisten können. Mhm. Also dass überhaupt eine Bank gesagt hat, wir geben so einem Quereinsteiger irgendwie einen Kredit für sein neues Projekt da, irgendwie die Bäckerei wieder aufzumachen, gerade in den Zeiten war schon Wahnsinn, ja.
Und ja, das ist ein guter Punkt, die Finanzen. Wie hast du das hinbekommen? Ne? Also mal, tatsächlich, wenn man einen neuen Betrieb aufmacht, egal was, als Selbstständiger, ist es ja eher schwierig, von der Bank irgendeine Art von Kredit zu bekommen. War das Glück oder war das einfach ein gut ausgeklügelter Businessplan? Was meinst du?
Ja, also wahrscheinlich war es eine Kombination aus vielen Faktoren so. Also Glück würde ich nicht sagen. Ich denke, unser Businessplan war schon ziemlich gut. Meine Frau hat hauptsächlich den Businessplan geschrieben, weil sie das aus ihrem Studium und aus ihrem Job mehr oder weniger beruflich macht. Wir haben einen sehr, sehr guten, engagierten Steuerberater bei uns im Ort, der uns sehr, sehr viel geholfen hat. Der auch, denke ich mal, ein paar Schritte mehr gegangen ist, als er hätte eigentlich müssen. Und die Bank, mit der wir das gemacht haben, ist halt regional hier bei uns auch ortsansässig. Die kannten dann wahrscheinlich die Bäckerei auch von früher. Mhm. Und haben es dann dadurch dann mit uns so probiert, ja, oder halt dann wirklich durchgezogen. Also, ja, vielleicht auch ein bisschen Glück dabei, klar. Aber, ja.
Was wäre denn jetzt dein Resümee nach dem, ach nee, andersrum gefragt, wann habt ihr denn aufgemacht? An welchem Tag?
25. Oktober 2022,
letztes Jahr. Okay, dann kann ich noch nicht mal sagen, seit dem letzten Jahr, sondern seit dem letzten halben Jahr. Was sind deine Erfahrungen? Würdest du mittlerweile was anders gemacht haben wollen, wenn du könntest, oder ist alles so super gelaufen, wie du es dir gewünscht hast?
Tja, also ich kann mich eigentlich überhaupt nicht beschweren. Also so wie es am Anfang angelaufen ist, da war der Andrang eigentlich viel zu krass. Das hätten wir, glaube ich, auch auf lange Sicht nicht durchgehalten. Mittlerweile ist es natürlich abgeflacht, beziehungsweise was heißt abgeflacht? Es hat sich eingepegelt auf einen sehr, sehr guten Kundenstamm. Und ich habe auch mittlerweile 2 Mitarbeiter mehr. Und ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Natürlich haben wir immer Aufs und Ups. Also wir lernen ja auch jeden Tag dazu. Ja, was würde ich anders machen? Was hätte man anders machen können?
Ja, wenn dir nichts einfällt, ist gut.
Also was ich gemerkt habe, dass halt auf lange Sicht so ein schmales Angebot, sage ich mal, auf lange Sicht leider nicht funktioniert. Was heißt leider nicht? Also mit wenigen Brotsorten und nur so ein paar Sorten Kuchen und Brötchen kommst du halt nicht weit, weil die Konkurrenz da schon breiter aufgestellt ist. Und wenn du es schaffst, dass die Leute zu einer kleinen Bäckerei fahren, die im Ilsetal, im Harz irgendwo ist, musst du schon eine breite Produktpalette anbieten, dass wenn sie einmal kommen, auch mehr oder weniger alles bekommen, was sie möchten. Das habe ich am Anfang unterschätzt. Ich dachte, das funktioniert eher, dass man sagt, wir haben bloß zwei, drei Brotsorten, zwei, drei Brötchensorten. Aber da muss man sich breiter aufstellen, als ich das gedacht hätte.
Was heißt das? Wie ist euer Sortiment jetzt in Zahlen sozusagen aufgestellt? Also und auch in Produkten? Also ihr habt jetzt oft mehr im Feingebäckbereich, dann so klingt's.
Ja, also bei Brotsorten habe ich natürlich, kann man, wenn man da Bock drauf hat, kann man sich ja kreativ austoben bis zum geht nicht mehr. Mhm. Und da sind wir jetzt auch schon mittlerweile bei, weiß ich nicht, 20 Sorten Brot, die wir so jetzt zwar nicht jede Woche machen, aber immer mal wieder so drauf zurückgreifen. Mal an einem Tag machen wir mal das. Aber gerade was Kuchen angeht, da sind wir jetzt bei fast 40, 45 verschiedene Sorten Blechkuchen. Das hätte ich am Anfang nicht gedacht. Also ich habe so mit 10, 15 Sorten gerechnet, die man so bringen kann, aber, und auch gerade, ja, was du sagst, Feingebäck oder so, da kann man sich natürlich austoben. Und das kommt natürlich auch alles erst mit der Routine. Das müssen ja viele Sachen, Abläufe müssen ja erstmal drinne sein, dass man auch wieder was anderes machen kann. Und da habe ich halt gemerkt, dass man da stetig dran arbeiten muss, dass man da immer mal neue Sachen bringen muss, damit die Kunden halt auch inspiriert bleiben, würde ich mal sagen.
Mhm. Du hast gerade Konkurrenz angesprochen. Gibt es denn noch einen anderen Handwerksbäcker bei euch im Ort oder ist der nächste dann tatsächlich dein Lehrbetrieb?
Ja, genau. Der nächste ist eigentlich der Lehrbetrieb und so im Harz haben wir noch so ein paar richtige Bäckereien. Was wir am Ort natürlich haben, sind viele Ketten und Filialisten. Mhm. Ne?
Und siehst du die oder spürst du die als Konkurrenz oder ist es, weil du sowieso ganz anders bäckst, sozusagen parallel daneben, aber nicht wirklich dein Kundenstamm, der da einkaufen geht?
Also gerade letzte Woche haben wir es an einem Tag gemerkt, hat jetzt hier, ich weiß nicht, ob ich, darf ich Namen nennen?
Ja, also von mir aus, ich bin ja kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk.
Ah ja, okay, gut. erstmal haben wir einen neuen Edeka bekommen, groß mit einer riesen Schäfers-Filiale drinnen, mit einem Kaffee. Mhm. Davor hat noch ein neuer Aldi aufgemacht mit einem riesen Brotsortiment. Das haben wir beides nicht gemerkt, das war alles cool. Natürlich gehen da auch viele einkaufen, das ist ja auch richtig. Wir können ja auch nicht den ganzen Ort und den ganzen Umkreis ernähren, das ist ja. Aber dann hat letzte Woche so ein, auch von Schäfers nochmal einen Kaffee aufgemerkt und das haben wir an dem Tag wirklich gemerkt am Kuchenabsatz. Also das war wirklich dann, dass die viele dann wahrscheinlich erstmal neugierig waren, da hingegangen sind und da eingekauft haben. Und als Konkurrenz sehe ich es schon, selbst wenn wir irgendwie ein ganz anderes Thema sind, da wir mit kleinen Handwerksbäckerei, wir backen ganz anders, haben ganz andere Produkte. Aber mein Opa sagt immer, jede Biene sticht und da hat's auch recht. Also je mehr Auswahl es gibt, je mehr Läden es gibt, umso mehr verteilen sich die Leute halt auch. Das denke ich schon. Hm. Und man kann natürlich auch mit Mengen und Verfügbarkeit nicht mithalten. Ne? Das ist natürlich, bei uns ist das Gute und auch das Schlechte, dass wir auch ab und zu mal 16 Uhr oder so ausverkauft sind. Und das ist natürlich für den Laden gut, das ist auch nachhaltig, weil wir da nichts wegschmeißen müssen oder so. Aber wenn man dann doch nochmal 18 Uhr schnell ein Brot braucht, hat man bei uns dann in dem Fall Pech und bekriegt das halt bei so einer Großfiliale, kriegst du halt immer alles, ja.
Ja. Und dann, merkst du da Reaktionen von der Kundschaft, also positive wie negative? Es mag ja auch in heutiger Zeit zumindest gewertschätzt werden, wenn man sagt, wir werfen nichts weg, wir sind dann halt einfach ausverkauft, dann komm früher oder bestell vielleicht vor.
Also das ist natürlich durchweg positiv, aber es gibt immer mal einen oder zwei und das bleibt da leider meistens hängen, die dann sagen, ja, zu euch fahre ich gar nicht erst, weil da weiß ich ja, ab 15, 16 Uhr kriege ich schon gar nichts mehr. Mhm. Das sehe ich schwierig, weil klar ist es gut, wenn man ausverkauft ist und man, sag ich mal, nachhaltig arbeitet, Aber wenn dann das für einige so klar ist, gut, ich brauche gar nicht bei euch vorbeigucken nachmittags, da ist sowieso nichts mehr da, ist mir das sich ein bisschen schwierig. Weil es ja nicht stimmt, dass wir jeden Tag restlos ausverkauft sind, 16 Uhr sondern oder so nachmittags. Man kriegt ja abends auch immer noch mal was. Ja. Mhm. Aber das weiß ich nicht, wie ich das finde, wie ich das einschätzen soll. Also da denke ich, das ist vielleicht nicht ganz so optimal.
Ja, gibt's aber auch kaum einen Weg raus, ne, aus dem Dilemma. Also entweder muss man damit leben, dass zwei von weiß ich nicht wie viel 100 Kunden dann halt so drauf sind, oder man backt dann extra mehr, dann bleibst du aber im Zweifel auch wieder darauf sitzen an manchen Tagen. Ne? Das ist
ja die Krux. Das ist wirklich die allergrößte Herausforderung jeden Tag. Was backt man morgens? Mhm. Wie viele Kunden kommen heute? Was kaufen die? Was geht heute? Ist heute ein Kuchentag? Ist heute ein Brötchentag? Also das weiß man nicht. Und da sagt mein Opa auch, das wusste er nach 35 Jahren auch nicht, weil das kann man nicht wissen. Also wie viele Kunden kommen, was wird verkauft oder so, da muss man immer ja so über den Daumen peilen und dann entweder ist es halt eben ausverkauft oder nicht. Das ist eben so, ja.
Ja. Wobei ich denke, die Brote sind sicherlich am nächsten Tag noch genauso gut, wenn nicht besser. Legt ihr sie dann auch nochmal in den Laden rein und sagt, hey, hier, weiß ich nicht, ob ihr jetzt ein Roggenbrot backt, weiß ich gar nicht, müsstest du sagen, aber das Roggenbrot zum Beispiel wäre ja am nächsten Tag im Zweifel sogar geschmacklich besser als am ersten.
Auf jeden Fall. Also, wenn wir Brot über haben vom Vortag, kommt das nächsten Tag auch in meinen Laden, teilweise dann zum halben Preis, weil es Brot vom Vortag ist. Aber manche Brote machen sich wirklich erst besser, wenn man die nachmittags backt und die kommen nächsten Tag in den Laden, sind die einfach viel, viel besser. Ja, da sind die vom Aroma her viel, viel, also das, ja, wie du schon selber sagst.
Ja, eine klitzekleine Frage zum Kleingebäck hätte ich. Du hast gesagt, ihr backt so wie dein Großvater, deine Großmutter das früher auch gemacht haben. Und gegebenenfalls anders, als das die Masse der Bäcker macht, also ohne Brötchenbackmittel, so habe ich das zumindest verstanden.
Ja.
Kommt ihr dann mit den Kundenreaktionen klar, die ja die meisten jedenfalls andere Brötchenvolumina gewöhnt sind?
Ja.
Oder gibt's da Kritik?
Da gibt's hin und wieder auch schon mal Kritik, ja. Also wie soll ich sagen, das ist wirklich krass, dass viele so Handwerksprodukte gar nicht richtig kennen. Also die kennen nur Industriebackwaren. So, ja. Und das ist manchmal schwierig zu vermitteln, zu sagen, warum sieht das Brötchen heute ein bisschen anders aus? Warum ist es heute vielleicht ein Tuck kleiner? Warum ist es heute vielleicht mal nicht so gut aufgegangen? Warum ist es, weiß ich nicht. Ein bisschen dunkler gebacken, ein bisschen heller gebacken. Das ist ja jeden Tag anders. Und da gibt's schon mal Kritik, aber nicht so nach dem Motto, ja, das schmeckt irgendwie scheiße oder so, sondern eher so, ja, wie soll ich das sagen, Volumen. Volumen ist wirklich ein Thema, ja. Mhm. Aber andersrum wieder ist eigentlich die breitere Masse oder die meisten, viele sagen eher, na gut, klar, das Brötchen ist ein bisschen kleiner, es ist aber keine Luft drinne, es hat Gehalt und vor allem, ich kann es nächsten Tag noch locker essen. Mhm. Ja.
Ja.
Und ja, genau.
Gut, schauen wir mal in die Zukunft. Ein halbes Jahr bist du jetzt vor Ort mit deiner Bäckerei, hast genug Kunden, so wie es klingt, und auch Personal, keine Personalnot, genug Personal da. Wie soll es weitergehen? Hast du noch Pläne oder versuchst du dich jetzt eher auf dem Stand, den ihr jetzt habt, also mit dem Sortiment eher in der Qualität zu steigern? Wenn das noch möglich ist, das weiß ich nicht. Durft ihr eure Brote noch nicht naschen? Irgendwann komme ich mal.
Das wäre schön. Sag vorher Bescheid, dann sage ich Alex auch Bescheid.
Ja.
Der freut sich.
Alex, das muss man dazu sagen, ist der Tippgeber, der uns beide verkuppelt hat.
Alex ist mein Brain hinterm Ofen sozusagen. Der macht ja meine ganze CI, ganze Corporate Identity sozusagen, wenn man das so sagen kann, für so eine kleine Bäckerei. Mhm. Was so Logo angeht, Website und Internetauftritt. Ja, genau. Der ist dafür zuständig.
Genau. Ja, Pläne. Wie sieht's aus mit Plänen? Pläne.
Tja. Also, wie soll ich das sagen? Große Wachstumspläne oder so habe ich nicht, dass ich sage, gut, nächstes Jahr zweite Filiale oder ein paar Filialen dazu oder irgendwas habe ich Stand jetzt nicht. Ich kriege jetzt erstmal Gott sei Dank noch einen neuen Bäcker zum 1. April. Dem werde ich erstmal einarbeiten müssen. Und also was mein persönliches Ziel ist, dass ich mir ein bisschen mehr Freizeit erarbeiten kann. Ich werde dieses Jahr Vater, also meine Frau und ich kriegen dieses Jahr ein Kind. Und wenn man dann jeden Tag so 6 Tage die Woche 10, 12 Stunden arbeitet, ist natürlich mit Freizeit ein bisschen mau. Und ich hoffe, dass ich irgendwie perspektivisch für mich persönlich dahin komme, dass ich ein bisschen mehr Freizeit erarbeiten kann. Wovon ich auch fest ausgehe, weil meine Mitarbeiter wirklich durch die Reihe top sind und ich mich da auch verlassen kann und dass wir das auch perspektivisch so routiniert hinkriegen, dass das eben läuft. Und dann habe ich auf jeden Fall Bock, natürlich meine Produkte immer weiterzuentwickeln, immer wieder was Neues zu machen, saisonal mich immer wieder zu verändern. Ja, und dann halt die Bäckerei Kälber in Ilsenburg weiter als Institution beizubehalten auf jeden Fall.
Mhm. Dann wünsche ich dir viel Glück dafür. Alles das, was ich jetzt gehört habe, klingt sehr danach, dass das so sein wird. Ich drücke dir auch die Daumen, dass dein Ofen weitere 38 Jahre oder 36 Jahre durchhält.
Nee, ein paar Jahren brauche ich einen neuen, das steht fest.
Er hat zumindest Charme. Also jeder, der ihn noch nicht gesehen hat, sollte dann auch mal auf die Internetseite gehen von Bäckerei Kälber. Das versuche ich zu verlinken. Wenn ich es nicht tue, dann erinnert mich bitte alle dran, dass ich das nachhole. Es gibt auch diverse Presseartikel, also einfach mal Bäckerei Kälber in die Suchmaschine eingeben in Ilsenburg. Und wer aus welchen Gründen auch immer, insbesondere aus geologischen Gründen und bergbaulichen Gründen, in den Harz kommt, sollte auch in Ilsenburg vorbeischauen bei Bäckerei Kälber.
Auf jeden Fall.
Kieran, vielen Dank für den kleinen Einblick.
Ja, ich danke dir auch.
Alles Gute dir und deiner Mannschaft und Frauschaft und allzeit gutes Brot, ne?
Ebenso. Schönen Tag noch. Wir sehen uns.
Ciao.
Ciao.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.